Werte PatientInnen, ich habe euch letzte Folge ja schon Serien verschrieben und mit denen machen wir auch heute weiter, Teil 2. Hauptsächlich geht es hier um Netflix Eigenproduktion. In dem Sinne, viel Spaß, wir hören uns nach dem Intro.
Sprachtabletten, jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster.
Ja, die Netflix-Eigenproduktionen, die sind so eine Sache. Ich finde tatsächlich, dass die sehr gute Serien produzieren können. Einige davon habe ich hier auf der Liste. Und Filme können sie ja meiner Meinung nach aber nicht ganz so gut. Also ich erinnere mich da an, wie hieß der noch? Kadaver hieß der. Das ist ein norwegischer Horrorfilm. Sehr interessant eigentlich. Apokalypse, Theater, bla bla. Die Leute werden irgendwie da reingelockt und so. Und dann gehen da Sachen ab. Ist ein bisschen der grobe Plot. Ohne jetzt spoilern zu wollen. War okay, aber das ist halt das Ding. Netflix-Filme sind meiner Meinung nach oftmals okay. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr dann irgendwie sagt, Netflix-Filme mag ich aber auch sehr gerne. Ich persönlich bin da mehr auf der Filmseite, weil da machen die auch wirklich, auch auf der Serienseite, die machen da nämlich auch unfassbar viel und auch, finde ich, unfassbar gutes Zeug. Was genau? Ich habe hier mal so ein Beispiel, und zwar, das ist Peaky Blinders. Peaky Blinders ist ohne Scheiß für mich die beste Serie, die ich auf Netflix habe ich jemals gesehen habe. Und wer jetzt vielleicht denkt, Peaky Blinders ist doch von der BBC UK eigentlich. Ja, allerdings hat Netflix sich die, oder bewirbt sie trotzdem als Originals. Sie haben dann dieses N-Symbol, woran man immer erkennt, dass es Eigenproduktionen sind, weil sie mit die exklusiven Vertriebsrechte, glaube ich, besitzen. Auch wenn die Erstausstrahlung damals bei BBC eben war. Irgendwie so ist das geregelt mit den Rechten, keine Ahnung, kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ich habe das recherchiert und deswegen zähle ich sie als Netflix-Eigenproduktion bzw. als Original einfach mit dazu. Und Peaky Blinders handelt von einer Gang, 1919, fortschreitend quasi in Birmingham und die Charaktere, der Style, alles einfach mega cool. Ich liebe den Kleidungsstil, war 1919, das war noch die Zeit, wo die Menschen sehr adrett gekleidet waren. Man kennt zum Beispiel Tommy Shelby, gespielt von Cillian Murphy, als einen, er hat immer Weste an und Anzüge und sowas. Und das hat auch irgendwann so ein bisschen einen Teil meines Kleidungsstils inspiriert, weil ich das einfach so geil fand. Ich dachte, nee, dieses Modische, dieses eher Klassische, das ist irgendwie genau das, was ich mir so vorstellen könnte, auch für mich. Und deswegen habe ich dann auch tatsächlich irgendwann später angefangen, mir dann Westen und Sakkos zuzulegen, weil ich es einfach mega cool finde. Der Stil ist es zum einen und dann auch wieder, und das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, als es zum Thema Suits kam, die Rhetorik auch wieder. Also auch wieder so ein Video aus dem Rhetorik-Kanal, den ich ja verfolgt hatte für einige Zeit. Da ging es dann auch darum, wie Tommy Shelby seine Gespräche führt, und das fand ich immer sehr interessant. Es sind sehr, sehr interessante Gedankengänge immer dabei und generell auch Arten, wie er Leute überzeugen kann und sowas. Es ist einfach super cool. Das macht auch sehr viel Spaß, da mal zuzuhören. Die Dialoge sind sehr interessant. Und das Schöne ist, die Serie ist auch keine, also es gibt jetzt bald eine 6. Staffel. Ich glaube, die Dreharbeiten sollten eigentlich schon abgeschlossen sein. Mal sehen, wann die Serie jemals rauskommt. Aber muss man mal gucken. Wir haben auf jeden Fall hier das Glück für Leute wie mich, die jetzt nicht immer irgendwie Bock haben, so viele Folgen pro Staffel zu gucken. Ich habe das in einem 8 Folgen ungefähr pro Staffel. Die gehen dann aber auch eine Stunde. Ne? Also es ist so wie bei Game of Thrones, ist glaube ich auch am Ende, die gehen dann eine Stunde. Und ja, haben dann dementsprechend ein bisschen mehr Handlung, aber dafür weniger Folgen. Aber ich finde das perfekt, weil die Serie wird halt auch nicht langweilig dadurch. Sie lutscht sich halt nicht aus. Es gibt glaube ich jetzt knapp über 30 Folgen. Warte mal. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es immer 8 pro Staffel sind. So müssten es ja eigentlich dann 40 Folgen sein, weil es meine 5 Staffeln gibt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob manche nicht auch nur 6 Folgen haben oder so und ein bisschen kürzer sind. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Verzeiht mir das. Wie gesagt, der Stil, die Handlung generell, wie diese Gang sich dann irgendwie behauptet und ausbaut und sowas. Und dann gibt es immer diesen klassischen Spruch, im Auftrag der Peaky Blinders. Und ich glaube, das heißt auf Englisch By Order of the Peaky Blinders. Irgendwie so mega, mega cool. Gefällt mir sehr. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Wer so ein bisschen was mit dieser älteren Zeit anfangen kann, die so nach dem Ersten Weltkrieg spielt und aber halt eben auch noch so die goldenen 20er quasi abbildet, nur eben in Großbritannien und so auf einflussreiche Familien-Stories steht, die jetzt nicht unbedingt Mafia gebunden sind, wie bei Sopranos oder so, der sollte sich wirklich mal Peaky Blinders angucken. Der Cast ist top, die Handlung ist eben nicht ausgelutscht, will ich jetzt eigentlich nicht sagen, sondern ich will eher sagen, zieht sich irgendwie unnötigerweise. Nee, da passiert wirklich immer genug und es gibt auch immer sehr viel Drama da drin. Von daher, von mir aus eine ganz, ganz klare Empfehlung. Peaky Blinders, bitte, bitte guckt euch sie an und vielleicht ist es ja wirklich was für euch und ihr freut euch, dass ich das genannt habe. Ich habe jetzt wohl in der Recherche gelesen, dass es sein kann, dass die nicht mehr seit Staffel 1 verfügbar ist. Keine Ahnung, was Netflix da macht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das nur gelesen, kann ein Gerücht sein, kann stimmen. Keine Ahnung. Müsst ihr dann in dem Fall vielleicht mal selber rausfinden. Aber ich hoffe mal, dass sie die komplett drin lassen, weil das wäre auch eine Serie, die ich mir jedes Mal wieder angucken könnte. Dann gehen wir jetzt mal in Serien rein, die so ein bisschen in der aktuellen Zeit spielen. Und ich möchte da gerne anfangen mit einer Serie, die tatsächlich für Kontroverse gesorgt hat, als sie damals erschien, und zwar You. You handelt im Endeffekt von einem Stalker, der sich eine Frau aussucht und diese dann in ihr Leben eindringt, quasi aber auch auf eine menschliche Art und Weise, also Beziehung und Co., aber sie halt eben permanent stalkt, ihre Social-Media-Accounts überwacht und Co. Ja, ein sehr, sehr heikles Thema und ein Thema, was gesellschaftlich auf jeden Fall besprochen werden sollte. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass es mal so eine Serie gibt. Das Problem ist nur, dass es wohl damals zum Start der Serie einige Teenager-Mädchen gab, die dann gesagt haben, oh, wenn die Leute so aussehen wie der Typ von You, dann kann er mich gerne stalken. Wo dann auch der Hauptdarsteller Penn Badgley gesagt hat, Leute, seid ihr eigentlich komplett gestört? Ich glaube, der hat damals einen Tweet rausgehauen oder sowas. Und ich so, Leute, seid ihr komplett bescheuert? Das ist halt ein Psychopath. So. Also der ist halt brandgefährlich, dieser Mann. Das ist halt nicht nur, weil er gut aussieht. So, ne? Das ist ja auch immer dieses Bias, so, sobald halt Leute gut aussehen, ist es okay, können sie sich mir mehr erlauben. Das ist ja dieser Attractive Bias. Aber ja, da hat er einmal ganz deutlich klargestellt, was er von so einer Aussage hält, und zwar gar nichts. Und kommt jetzt bald Staffel 3 raus. Es gibt bisher Staffel 2, 1 und 2. Ist immer so ein Ding bei Netflix. Ich hätte auch nicht gedacht, dass da jemals eine Staffel 3 rauskommt. Deswegen war ich eigentlich schon dran zu sagen, Leute, das Ende ist ja total beschissen, weil das halt ein Cliffhanger ist einfach. Das Ding ist bei Netflix, Eigenproduktion ist meistens so, dass sie nur 2 Staffeln haben, danach kommt nichts mehr, egal wie die enden, weil Netflix sagt, die Produktionskosten lohnen sich nicht, weil es kommen nicht mehr so viele neue Fans mit Staffel 3 dazu. Die haben quasi schon ihren Kern und der wirft quasi nicht noch mehr Geld ab oder so. Und deswegen lohnen sich so Staffeln 3 für Netflix meistens nicht. Hier bei You ist es wohl jetzt so, dass es sich doch lohnt oder der Druck war groß genug, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird diese Serie bald fortgeführt. Zum Stand der jetzigen Aufnahme, heute ist der 11.10., hier wird am 15.10. geht's weiter. Genau, im Endeffekt Stalker, dies, das. Staffel 1 ist im Endeffekt eine Carbon Copy, Staffel 2 ist im Endeffekt eine Carbon Copy von Staffel 1. Ob man das gut findet oder nicht, ja, Staffel 2 war schwächer, definitiv, meiner Meinung nach, allerdings trotzdem guckbar und hatte eine sehr interessante Wendung doch am Ende noch drin, wo man gemerkt hat, dass Joe Goldberg nicht der einzige Psychopath in dieser Serie ist. So viel zum Thema You, relativ schnell abgehandelt. Jetzt kommt eine Kurzserie, die ich auch vor noch nicht so langer Zeit gesehen habe, und zwar, sie heißt Sie weiß von dir, a.k.a. Behind Her Eyes. Beide Titel machen Sinn, sowohl der englische als auch der deutsche, wenn man sich die Serie einmal anschaut. Es geht sehr viel um Klarträumen, also luzides Träumen im Endeffekt, dass Leute ihren Traum kontrollieren können, aber nicht nur das, sondern auch die Astralreisen, die damit ganz gerne mal verknüpft werden, beziehungsweise die immer so in die gleiche Ecke geschoben werden. Astralreisen quasi, dass Leute, die in einem sehr tiefen Entspannungszustand sind, ihren Körper verlassen können und dann ja, in andere Orte wandern können. So, was, ob man jetzt viel davon hält oder nicht. Ich finde persönlich luzides Träumen sehr interessant. Das ist ein sehr interessanter Baustein irgendwie in der Psyche so ein bisschen auch. Man kann es nämlich auch lernen. Ich habe es eine Zeit lang immer mal wieder versucht zu lernen. Hatte auch meine Erfolge tatsächlich damit, also quasi, dass ich meinen Traum kontrollieren konnte. Aber das habe ich dann nicht auf Dauer durchgezogen. Wäre eigentlich mal eine Sache wert, weil damit kann man ganz gut Albträume abwehren und sowas. Sehr interessantes Thema. Für alle, die sich da interessieren, lest euch da auf jeden Fall mal rein. Gibt es verschiedene YouTube-Videos zu und sowas. Das ist immer sehr interessant, auch da mal ein bisschen reinzuschauen. Auf jeden Fall geht es genau darum in der Serie. Mehr will ich eigentlich gar nicht dazu verraten, weil die Serie hat nur 6 Teile, glaube ich. Wenn ich 6 oder 7, ich glaube 6 waren es. 6 Folgen. Genau, glaube ich, immer so eine Stunde. Und ja, sie ist einfach sehr geheimnisvoll. Man weiß lange Zeit nicht so richtig, was da los ist. Beziehungsweise, was genau jetzt die Serie von einem will, was so dieser größere Plot ist, der immer so ein bisschen angerissen wird. Es ist sehr geheimnisvoll und genauso will ich die Serie auch behandeln. Es ist für mich eine klare Empfehlung, es ist eine britische Serie. Viele der Netflix-Produktionen sind eben aus Großbritannien. Sie weiß von dir, ist sehr stark. Ist eine kleine Zufallsentdeckung gewesen, aber definitiv einen Blick wert. Eben auch für Leute, die eben diesem Thema auch etwas abgewinnen können. Bleiben wir einmal in Großbritannien, weil hier sprechen wir jetzt über eine Serie, die nicht zusammenhängend ist. Ich mache es ganz kurz, wir reden von Black Mirror. Ist für mich halt trotzdem eine Serie, weil es gibt irgendwie, glaube ich, 4 Staffeln oder so, die auch immer weniger Folgen kriegen. Und es ist immer, Black Mirror ist ziemlich cool, weil es ist immer so eine, meist eine eher dystopisch gezeichnete, relativ zeitnahe Welt oder eben doch eine futuristischere Welt, in der meistens die Technologie einen gewissen Standard erreicht hat oder alle wirklich sehr Social-Media-abhängig sind, zum Beispiel in manchen Folgen, oder es VR-Gaming quasi gibt mit einem Chip für den Kopf und sowas, wo immer solche Probleme, die dann auch eine Gesellschaft hat, die eben sehr Social-Media-abhängig ist, wo dann ein Social-Media-Sterne-Rating quasi als Eintrittskarte für x Jobs und sowas zählt oder auch für Locations und so, die sowas immer sehr schön darstellt. Und das auch sehr interessant macht. Und ich finde auch immer, dadurch, dass sie eben so gesellschaftskritisch auch einfach ist, wirft sie auch immer so sehr viele Fragen auf, was so das Thema angeht, was so den eigenen Konsum angeht und wie stark sind wir von Social Media und Co. gesteuert oder von unserer generellen Kultur, wie wir Sachen angehen, wenn zum Beispiel um Hate Speech geht oder sowas und Shitstorms und Co. Sehr interessant auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Black Mirror ist auch immer schön. Das ist so ein Ding, da kann man einmal sagen, oh, hier Staffel 3, Folge 4 ist richtig cool. Guckt euch die mal an. Und es ist jetzt nicht so, dass ihr, wenn ihr die Folgen davor gesehen habt, habt ihr halt nichts verpasst. So. Es ist halt nicht zusammenhängend, das ist das Schöne. Man kann sich das einfach alles losgelöst voneinander angucken, die Folgen anschauen, wo man sagen würde, ah ja, das klingt für mich ziemlich cool. Mit dem Thema würde ich mich gerne so ein bisschen auseinandersetzen. Und dann guckt man sich halt einfach die Folge an. Ich kann euch nur empfehlen, eben die Folge zu gucken, wo es eben um das VR-Gaming geht. Die ist auf jeden Fall Staffel 3. Ich meine, es wäre Folge 2 oder 4. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es ist Folge 4. Gönnt euch gerne mal ein bisschen Black Mirror. Und Black Mirror hat eine sehr schöne Eigenheit. Und zwar das Spin-off Bandersnatch. Ich glaube, die erste interaktive Netflix-Serie war, die es gab. Beziehungsweise ist halt einfach eine Folge. Und man hat x Möglichkeiten, dann irgendwie an sein persönliches Ende zu kommen. Und alles mal so ein bisschen auszuprobieren. Ist richtig cool gemacht. Das hat mich direkt an diese Fear Street-Bücher erinnert, die ich früher gelesen habe. Nee, war es Fear Street? Nee, es waren die Gänsehaut-Bücher. Genau, Gänsehaut hießen die, glaube ich. Es gab damals so von R.L. Stine, hieß der Autor. Der hatte so eine Horrorbuchreihe, die war auch eher so auf Teenager ausgelegt. Fear Street, die war aber auch schon sehr explizit teilweise. Und Gänsehaut, das war dann eher so die für heranwachsende Kinder noch quasi ausgelegt. Und Gänsehaut hatte viele Bücher, die so Choose Your Own Adventure mäßig aufgebaut waren. Das bedeutet im Endeffekt, du gehst hin und sagst irgendwie, du befindest dich an einer Weggabelung. Möchtest du links gehen, dann blätter auf Seite 17. Möchtest du nach rechts gehen, blätter auf Seite 36. Und dann hast du eben das gemacht und hast dann geguckt, wo du auskamst. Und das ist quasi Bandersnatch nur als digitale Version mit Schauspiel. Hat mir sehr gefallen damals, als ich das geguckt habe. Dann geht's weiter mit einer spanischen Serie. Und jeder weiß, von welcher Serie ich jetzt gerade spreche, Haus des Geldes, eine Serie, die ich irgendwann einfach abgebrochen habe. Jetzt werden alle sagen, was? Wie kann man Haus des Geldes abbrechen? Das ist doch die beste Serie aller Zeiten. Nee, ist sie nicht. Die ersten beiden Staffeln sind grandios. Die ersten beiden Staffeln sind der Oberhammer, wirklich. Geht im Endeffekt darum, eine Gruppe von Menschen tut sie zusammen, um eine, ja, es ist nicht wirklich eine Bank, oder es ist irgendwie die Zentralbank da in Madrid oder so, wo das Geld gedruckt wird eben. Die kapern die und drucken dann halt einfach Geld. Das heißt, sie bestehlen jemanden, ohne wirklich jemanden zu bestehlen, zumindest keiner aus dem Volk, sondern eher den Staat an sich. Und da gibt es sehr interessante Dynamiken, weil sie eigentlich eine Null-Gewalt-Politik haben, aber dann gibt es immer wieder Leute, die natürlich dann ein bisschen aufmüpfig werden unter den Geiseln und sowas. Sehr interessant. und schöne Dynamiken, weil es sehr verschiedene Charaktere sind und man erfährt dann immer so, wie wurden die quasi bis zu diesem Tag ausgebildet und was ist ihre Lebensgeschichte, eben jetzt bis hin zu dem Punkt des Überfalls. Sehr toll geschrieben, aber die Serie hat ein großes Problem und das ist Geldgier. Staffel 3 und 4 sind, also ich habe 4 gar nicht mehr gesehen, muss ich sagen, jetzt ist ja auch Staffel 5 draußen. Aber Staffel 3 ist für mich einfach so ein typisches, ja, wir müssen noch ein bisschen Kohle aus dem Franchise rausknüppeln. Dann lass uns doch jetzt einfach mal eben eine Staffel dran machen und noch uns irgendeinen Plot ausdenken. Fand ich ganz kacke. Also ich habe Staffel 3 wirklich zu Ende geguckt und habe gesagt, okay, bis hier noch nicht weiter. Für mich ist Haus des Geldes nach Staffel 2 abgeschlossen. Deswegen empfehle ich auch immer den Leuten, schaut euch die ersten beiden Staffeln an. Wenn ihr dann noch richtig Bock habt, schaut euch Staffel 3 an. Und ja, vielleicht könnt ihr dem mehr abgewinnen als ich. Also der Staffel 3. Aber es ist für mich dann auch einfach vorbei. Soviel zum Thema Haus des Geldes. Eine sehr hochgelobte Serie. Das war auch wieder was, was mir viele Leute empfohlen haben. Ah, guck dir die unbedingt an. Wie gesagt, bis zu einem bestimmten Punkt fand ich sie super. Danach habe ich mich richtig durchgequält. Und mittlerweile ist es so, ich habe es bei The Walking Dead ja lang genug gemacht, aber sobald ich merke bei einer Serie, ah, ich muss mich jetzt aber da durchquälen, dann gucke ich sie nicht mehr. Weil, sorry, dafür ist mir meine Zeit dann zu schade. Dann gucke ich lieber andere Sachen, die mich mehr interessieren oder entdecke irgendwas Neues, an dem ich vielleicht mehr Spaß habe. Aber so, nicht mehr. Nicht mehr, sage ich euch. Die Auswahl ist so groß, wenn eine Serie nicht überzeugt, wird halt die nächste geguckt. Man hat die Qual der Wahl. Ist eben nicht wie in den 80ern irgendwie darauf angewiesen, man kann nur das eine Videospiel spielen, was man sich gerade für 140 Mark gekauft hat. Und wenn es halt kacke ist, dann ist es halt kacke. Muss aber trotzdem spielen, weil man hat ja sonst kein Geld mehr für irgendwas anderes oder so. Die Zeiten sind vorbei, zum Glück auch. Ich habe sie ja selber nicht miterlebt, aber ich kenne das noch aus den alten Game One-Podcasts, wo das immer sehr oft erwähnt wurde. Und ja, wir leben im Überfluss und deswegen brauche ich mir sowas dann auch nicht reinziehen. Dann machen wir abschließend mal das Thema Sport auf. Und es sind jetzt vielleicht nicht wirklich Serien, von denen ich erzähle, es sind eher so, ja, Dokumentationen kann man schon eher sagen, aber die haben schon einen sehr starken Seriencharakter. Und es gibt 2 davon, die ich verschlungen habe, ohne Ende. Und ich bin sehr traurig, dass vom ersten jetzt keine 3. Staffel kommt, glaube ich, erstmal, weil die letzte Saison nicht gefilmt haben. Sunderland Till I Die. Sunderland AFC, ein Ex-Premier League-Club, der einen unfassbar harten Sturz bis in die League One, also die 3. Liga des englischen Fußballs, hingelegt hat. Großinvestor an der Hand gehabt, der hat sich aber einen Scheißdreck um den Verein gekümmert, dadurch ist er immer weiter abgesunken, dann hatten die Geldprobleme und haben sich dann am Ende in der 3. Liga gefunden. Ich liebe Fußball, ich liebe den Sport und es kommen, man begleitet quasi den Verein über 2 Saisons mit. Die eine ist die Championship, also Zweitliga-Abstiegssaison und die eine dann die erste Drittligasaison, wo am Ende der Aufstieg auch nicht in den Büchern steht. Sunderland immer noch in der 3. Liga, mittlerweile in der 3. Saison, glaube ich sogar. Das tut einem weh, wenn man so einen Verein, der ja auch eine gewisse Tradition hat, dann so abstürzen sieht. Kennt man ja aus dem Profifußball heutzutage öfter, vor allem durch gescheiterte Investorenprojekte. Man nehme 1860 München, man nehme KFC Uerdingen, die gerade sehr aktuell sind und auch sogar in der 4. Liga auf dem Abstiegsplatz stehen. Also, uiuiui, da ist ein Investorenprojekt auch mal krachend in die Hose gegangen. Aber gut, soll vielleicht mal eine Lehre sein. So viel dazu. Sunderland, wie gesagt, Sunderland Till I Die, unfassbar toll. Es gibt wohl auch auf Amazon Prime eine über Leeds United. Die soll auch sehr, sehr gut sein. Die haben ja auch generell diese Inside-Serie. Das ist ja dann mit Tottenham haben die es gemacht, mit Borussia Dortmund haben sie es gemacht. Die haben auf jeden Fall ein sehr gutes Angebot da bei Amazon, was eben diese Sportdokus da angeht. Aber wie gesagt, Sunderland Till I Die beleuchtet halt nochmal, ich weiß nicht, ob es bei Leeds oder so auch so ist. Bei Inside Borussia Dortmund war es auf jeden Fall nicht so, da ging es nur um den Verein. Aber das beleuchtet eben bei Sunderland auch diese Fanseite, ne? Dass man da irgendwie auch sieht, was sagen die Fans dazu und wie stehen die zu ihrem Verein in so schweren Zeiten und sowas. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht, sehr emotional halt auch. Und für jemand, der den Fußballsport liebt, aber vielleicht auch mit dem Verein nicht so viel anfangen kann, wie ich zu dem Zeitpunkt, guckt es euch an und man wird irgendwie automatisch so ein bisschen Fan. Also man hegt so gewisse Sympathien, weil man einfach die Fanseite nachvollziehen kann, wenn man selber im Sport involviert ist. Und die 2. große Netflix-Sportreihe, die ist, was soll das anders sein? Leute, Drive to Survive, die Formel 1-Doku. unfassbar, wie geil die ist. Also es ist sehr extrem immer dargestellt, ne? Dann schneide ich es immer mal gerne so, als würden zwei Fahrer, die eigentlich super cool miteinander klarkommen, wie eben Carlos Sainz und Lando Norris, als die noch bei McLaren waren, als würden die sich jetzt irgendwie hassen oder so. Also gefühlt so überspitzt stellen die sie mal da und am Ende mögen die sich halt trotzdem. Und das ist ja auch das, was die Formel-1-Fahrer selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Aber es nimmt einen einfach mal mit in diesen Sport und zeigt auch mal einen sehr krassen Blick hinter die Kulissen. Und ja, ich persönlich liebe Autorennen, ich liebe Motorsport. Und auch wenn die Formel 1 jetzt vielleicht nicht meine absolute Lieblingsrennserie ist, aber doch schon ganz weit oben im Ranking, ist es einfach sehr toll, da irgendwie mal so krass mit dabei zu sein und sowas. Das hat so viele ikonische Memes, hat diese Serie heraufbeschworen und sowas im Formel 1 Umkreis und sowas in der Community, das ist halt super witzig. Und es zeigt einem einfach mal so, wie toll dieser Sport ist, wie intensiv dieser Sport ist. Man will einfach auch selber Rennen fahren. Bleibt mir leider nur auf der Kartstrecke vorbehalten, weil Formel-1-Fahrer werde ich niemals werden. Da bin ich schon viel zu alt für. Auch wenn man vielleicht mit dem Sport so nicht viel anfangen kann, würde ich euch trotzdem empfehlen, mal reinzugucken, weil wenn ihr so ein bisschen Autorennen, so ein bisschen was abgewinnen könnt, guckt es euch bitte mal an, weil das bringt einem einfach diesen Sport nahe. Und es zeigt eben auch, dass die sich eben nicht nur in die Auto setzen und dann fahren die da ein bisschen im Kreis, sondern da steckt noch einiges mehr dahinter. Und deswegen für mich oder von mir eine klare Empfehlung an euch, Drive to Survive. Ich habe ja auch einen Rennspielcast gemacht. Also klar, dass ich hier ankomme und euch eine Rennsport-Doku irgendwie ans Herz lege oder Doku-Serie ans Herz lege. Ich habe mittlerweile, das habe ich ja damals schon im Rennspiel-Podcast mal angedeutet, ich habe es mittlerweile so weit, dass ich mein Race-Room quasi fertig habe. Ich sitze dann immer fleißig da und spiele Formel 1 auf der Playstation mit meinem Lenkrad und so. Also ich bin voll drin im Thema und freue mich auch, dass die wirklich momentan auch, glaube ich, die vierte Staffel produzieren, eben immer eine Saison begleiten und dann geht's ab. Und sobald diese Drive to Survive-Doku rauskommt, wird die weggesuchtet. Also das war auch ganz interessant. Generell mal die kurze Geschichte, wie ich zu Netflix kam. In einem meiner alten Jobs war es so, dass alle Netflix geguckt haben, außer ich. Und ich habe gesagt, so, also, das habe ich nicht irgendwie so. Und alle haben gesagt, ja, du bist ja hier komplett weltfremd und so. Guck dir ja mal hier ein paar Sachen an, ne? Ja, und dann war es so, dass ich mich da immer gesträubt habe. Und irgendwann sind meine Kollegen hingegangen, haben mir zum Geburtstag einen Netflix-Gutschein geschenkt. Und haben so, hier, zack. Und diesem Netflix-Gutschein lagen dann auch Serien bei. Also eine Liste mit Serien und Filmen, die ich mir unbedingt angucken sollte. Und da war Peaky Blinders unter anderem drauf und da war eben auch Drive to Survive drauf. Und Drive to Survive war das allererste, was ich mit dem Netflix-Account mir angeguckt habe. Und ja, die Serie war da auch, glaube ich, an zwei Tagen durchgeguckt, du. Das war ganz cool, da erinnere ich mich noch dran. Und seitdem habe ich dann halt einfach gesagt, okay, gut, dann behalte ich das Abo halt mal. Ich verstehe jetzt, was ihr damit habt. Man kann halt auch einfach nicht mehr mitreden. Man wird ja auch ein bisschen gezwungen, ne? Wenn man irgendwie am Sozialleben teilnehmen will, dann muss man eben gucken, dass da die Abos ranfliegen und man sich das anguckt. Aber naja, so ist es halt. Und ich meine, ich nutze es ja auch. Von daher ist es schon okay. Aber ich finde es auch vollkommen okay, einfach zu sagen, hey Leute, diese ganzen Abonnements und sowas, das wird mir zu viel. Sehe ich nicht ein, kann ich komplett nachvollziehen. Ich war lange Zeit auch so und ich habe auch, wie gesagt, Netflix ist, glaube ich, das einzige Bezahlabo, was ich so für sowas habe eben. Wie gesagt, ich finde es okay, wenn man halt eben auch sagt, ja, nee, so diese Streamingdienste, die brauche ich alle nicht. Irgendwie ist das nicht so mein Ding, ich gucke jetzt nicht so viel oder sowas oder gucke da mal, wenn ich bei einem Kumpel bin, irgendwas. Vollkommen in Ordnung. Ihr müsst euch nicht davon abhängig machen, irgendwie Streamingdienste zu kaufen, nur weil alle anderen das nutzen. Bei mir war es halt eben so, dass es mir halt geschenkt wurde und ich dann daran Gefallen gefunden habe. Und so ist es halt, ne? Man muss manchmal zu seinem Glück, sag ich mal, gezwungen werden. Wie gesagt, keine Werbung für irgendwelche der Streamingdienste, die wir hier besprochen haben, beziehungsweise jetzt ja in dem Fall speziell Netflix, weil mir eben dann doch bei der Recherche aufgefallen ist, oh Kacke, viele dieser Serien, die du hier auf der List stehen hast, sind alles Netflix-Produktionen. Dann mach doch da einfach einen eigenen Bereich draus und daraus ist jetzt eine komplette Folge geworden. Ja, kann man auch mal so machen. Da sieht man mal, wie die Dynamik hier bei den Aufzeichnungen ist. Und ich bin jetzt selig, da ich euch jetzt mal zwei Folgen an einem Stück aufnehmen konnte und mir dafür mit vielleicht so einen kleinen Puffer verschafft habe, um die anderen Folgen zu planen. In diesem Sinne, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude. Bis zur nächsten Folge. Lasst euch überraschen, was danach kommt. Haut rein. Wir hören voneinander.